Guten Morgen, ich lese heute den Predigttext, und zwar ist das Markus 10, die Verse 32 bis 45 aus der Neuen Evangelischen Übersetzung. Ich weiß nicht, wird es da wieder angezeigt? Ja, ihr könnt entweder da mitlesen oder das Blättchen mitlesen oder einfach zuhören, wie es euch gefällt. Als sie auf dem Weg nach Jerusalem hinauf waren, ging Jesus voran. Die Jünger waren sehr beunruhigt und die, die mitgingen, hatten Angst. Da nahm er die 12 noch einmal beiseite und machte ihnen klar, was mit ihm geschehen werde. Passt auf, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, an Jesus heran und sagten: Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Doch Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich austrinken werde? Und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte: Aus dem Kelch, den ich austrinken muss, werdet auch ihr trinken. Und die Taufe, die mir bevorsteht, werdet ihr auch empfangen. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden. Die 10 anderen hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.
Vielen Dank. Und ich stelle mich vielleicht auch mal kurz vor, Christoph Funk. Ich bin auch einer der Pastoren hier bei Erlebt. Und wir befinden uns gerade in der Markus-Predigtreihe. Wir haben da immer einzelne Abschnitte aus dem Markus-Evangelium rausgegriffen, weil wir bis Ostern tatsächlich durch sein wollen. Deswegen konnten wir jetzt nicht jeden einzelnen Text nehmen. Und heute eben dieser Text aus dem 10. Kapitel. Und das ist, wie ich finde, ein ziemlich spannender Text. Die Frage, die ich heute als Überschrift über die Predigt geschrieben habe, ist die: Warum kam Jesus auf die Erde? Oder man könnte es auch ein bisschen anders fragen: Wozu brauche ich Jesus? Wozu brauche ich Jesus? Um diese Frage soll es gehen. Und ich habe keine Ahnung, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast, wenn du dich ein bisschen mit Glaube oder christlichem Glaube beschäftigt hast oder vielleicht auch aktuell beschäftigst. Warum eigentlich Jesus? Wozu? Geht es nicht auch anders? Geht es nicht auch ohne ihn? Und in diesem Text beantwortet Jesus uns diese Frage gleich mehrfach. Die erste Antwort, die er gibt, ist: Jesus kam, um für dich zu sterben. So geht es direkt los in Vers 32. Jesus kam, um für dich zu sterben. Und vielleicht vorweg, dieser Text, also das, was Jesus hier sagt, all das, was hier passiert, das befindet sich in dem 2. großen Hauptteil des Markus-Evangeliums, und zwar in dem Teil, wo Markus beschreibt, wie Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem ist, und zwar auf dem Weg nach Jerusalem, um dort zu leiden und zu sterben. Die ersten 8 Kapitel, da haben wir ja einiges bisher draus gehört, sind so sein Dienst in Galiläa, viele Wunder und so weiter. Und da steht so die ganz große Frage drüber: Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mensch? Und dann Kapitel 9 bis 16: Dieser Jesus muss leiden und sterben und auferstehen. Und auf dieser Wegstrecke nach Jerusalem, also wenn man so will, in der Passionszeit, befindet sich Jesus hier mit seinen Jüngern. Und Jesus macht das von Anfang an, direkt am Anfang, Kapitel 8, macht er das sehr, sehr deutlich, Kapitel 8, 9, 10. Er muss leiden, sterben, Er muss von den führenden Juden sozusagen den Römern ausgeliefert werden. Also da macht er überhaupt keinen Hehl draus. Und er sagt auch nicht, ja, vielleicht könnte das passieren, wenn die uns nicht so nett finden oder wenn ich ein bisschen über die Stränge schlage oder so. Nein, er macht deutlich, es muss geschehen. Gott selber hat das so entschieden. Und das hat Jesus zu diesem Zeitpunkt seinen Jüngern bereits zweimal gesagt. Und hier im Kapitel 10, Vers 32 ein drittes Mal. Und jetzt muss man vielleicht Folgendes wissen. Bei den Juden damals war das so, wenn du etwas so richtig deutlich machen wolltest und sagen wolltest, also das gilt jetzt zu 100%, dann musstest du das dreimal tun. Also wenn du das dreimal gesagt hattest, wenn es drei Zeugen gab, die sozusagen für eine Sache aussagten, dann war das verbindlich, dann war das sozusagen unumstößlich. Und genau hier an diesem Punkt ist es das dritte Mal, dass Jesus ankündigt, er muss leiden und sterben, er muss getötet werden. In Kapitel 8, Vers 31, da lesen wir, also sozusagen bei der ersten Ankündigung, Folgendes. Da sagte Jesus ihnen, beziehungsweise er versuchte ihnen klarzumachen, dass der Menschensohn, so bezeichnet Jesus sich ganz häufig selber, dass dieser Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten und den Hohenpriestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Er müsse getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Also Jesus sagt nicht, es könnte sein, dass ich leiden muss, es ist nicht eine Option. Nein, der Menschensohn, so wie er sich bezeichnet, muss leiden und sterben und am dritten Tage auferstehen. Also die erste Antwort auf unsere Frage, warum Jesus, um zu leiden und zu sterben. Und das ist an sich ja schon ziemlich krass, finde ich, weil vielleicht denkt der eine oder andere, ja, das war halt so, kam halt dazu. Also Jesus kam auf die Erde, wollte eigentlich was ganz anderes, naja, und dann lief es halt darauf hinaus, dass er hinterher gekreuzigt wurde. Aber so war es nicht. Es war von Anfang an von Gott so bestimmt. Aber allein zu leiden und zu sterben ist ja noch nicht der Punkt, sondern da ist ja noch etwas anderes, was Tieferes hinter. Und das ist die zweite Antwort auf die Frage, warum eigentlich Jesus? Warum musste Jesus kommen? Wozu Jesus? Jesus kam, um stellvertretend für dich und für mich zu sterben und uns dadurch frei zu kaufen. Jesus kam, um stellvertretend für dich und für mich zu sterben und uns dadurch freizukaufen. Und in Vers 45, also ganz am Ende von unserem Predigttext, sagt Jesus zu seinen Jüngern, auch der Menschensohn, da ist wieder die Bezeichnung für sich, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus kam, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Und dieses Wort Lösegeld, das kennen wir ja eher aus Krimis, oder? Oder so Tatort oder sowas, keine Ahnung. Also immer dann, wenn Geiseln genommen worden sind und für diese Geiseln oder für die Entführten ein Lösegeld gefordert, verlangt wird. Aber genau das ist das Bild, was Jesus hier benutzt. Exakt das ist das Bild. Er möchte nämlich dadurch etwas auf den Punkt bringen und deutlich machen. Er möchte dadurch deutlich machen, was sein Tod bewirken würde. Sein Tod würde nämlich dazu führen, dass wir aus der Geiselhaft der Sünde befreit werden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso sind wir Menschen in der Geiselhaft der Sünde? So fühle ich mich nicht, so sehe ich mich nicht. Und da gibt es viel zu sagen. Ich habe heute Morgen da nicht so viel Zeit für, deswegen will ich es nur mal ganz kurz anreißen. Die Bibel macht so deutlich von Anfang an, wir Menschen von Geburt an, nicht erst mit 14, 15 oder so, sondern von Geburt an, unser Normalzustand ist so eine Art Rebellionszustand gegen Gott und seine Gebote. Rebellion, nicht unbedingt, dass wir denken, er ist da und wir rebellieren ganz aktiv, das kann auch sein. Manchmal ist einfach komplette Ignoranz. Interessiert uns nicht, fragen wir nach, überhaupt nicht nach. Wir machen unser Ding. Gott ist einfach nicht existent. Aber es kann eben auch sein, dass wir irgendwo denken, vielleicht gibt es einen Gott, vielleicht gibt es was Höheres, aber wir wollen nicht das, was er will. Also wenn wir die Bibel aufschlagen zum Beispiel und lesen, 10 Gebote oder was anderes, das ist irgendwie was, wo wir denken so, ne, das will ich nicht. Wir wollen Gott nicht lieben. Das, was eigentlich Gott von uns her fordert, ihn zu lieben, weil er unser Schöpfer ist, weil er uns liebt. Wir tun es nicht, wir wollen es nicht, wir wollen lieber unser Ding. Im Grunde genommen ist der Kern dieses Zustandes, dieses Sünderseins, ist, dass wir uns die ganze Zeit um uns drehen in unterschiedlichster Form und letztlich bestimmen wollen, was gut und was richtig für unser Leben ist. Das ist im Grunde der Kern. Und aus diesem Zustand heraus tun wir alle möglichen Sünden. Aber das eigentliche Problem ist der Zustand, da wo wir uns befinden, nämlich in Geiselhaft der Sünde. Und da kommen wir nicht raus, so wie mit den Geiseln in der Bank. Da kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes nicht lebend raus. Und Jesus ist genau deswegen gekommen, um uns aus der Geiselhaft der Sünde zu befreien. Und zwar, indem er das Lösegeld dafür zahlt. Aber das Lösegeld ist nicht einfach eine immens hohe Summe an Geld, sondern, so macht er deutlich, es ist sein eigenes Leben. Mensch gegen Mensch, Leben gegen Leben. Denn Jesus rettet, indem er stellvertretend für dich stirbt. Jesus rettet, indem er stellvertretend für dich stirbt. Ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat. Ich habe das ehrlich gesagt auch nur deswegen mitbekommen, kleiner Werbeblock fürs Stadtgebet heute Abend, weil Ralf bei einem der letzten Stadtgebete darauf hingewiesen hat, dass wir am 27. Januar diesen Jahres auch in Potsdam offiziell der Befreiung des KZs von Auschwitz gedenken. Denn in diesem Jahr, am 27. Januar, hat sich das zum 75. Mal gejährt. Auschwitz kennt wahrscheinlich jeder vom Namen irgendwie. Einer der grauenvollsten Orte an diesem Ort wurden innerhalb von wenigen Jahren mehr als 1 Million Menschen grausam ermordet. Ein KZ der Nazis. Und ich selber war noch nicht in Auschwitz, ich war nur in Israel selber, in Yad Vashem. Und das ist schier unaushaltbar, zumindest für mich, sich das anzutun und zu gucken, was dort passiert ist. Und auch wenn wir fast innerlich, also mir geht es zumindest so ein bisschen zurückschrecken, um sich genauer vorzustellen, was wohl in so einem Lager passiert ist, wie es dort wohl gewesen ist, bitte ich dich mal für einen Moment heute Morgen so zu tun, als wärst du in diesem Lager. Es ist früh am Morgen. Du hast mit vielen, vielen anderen die Nacht auf harten Pritschen verbracht, eingefercht wie ein Tier, kaum etwas zu essen, zu trinken und das schon seit Monaten. Und du weißt, auch heute ist ein Tag voller harter Arbeit, es gibt keine Pause, es gibt kein Wochenende, auch heute wartet harte Arbeit auf dich. Und manch einer, vielleicht der neben dem du gesessen hast, vielleicht du selber, du wirst diesen Tag nicht überleben, weil dein Körper so schwach ist, du von Krankheit gezeichnet bist, dass es gut sein kann, wenn du diese harte Arbeit tun musst, du umkippen wirst, tot umkippen wirst oder wenn du nur noch so dahin siehst, von den Wächtern erschossen wirst, weil das einfach Ballast ist für sie. Aber an diesem Morgen ist es irgendwie anders als sonst. Der Befehl kommt, dass sie alle auf dem Hof des Lagers erscheinen sollt, antreten sollt. An sich ist das auch nichts Ungewöhnliches. Oftmals müsst ihr dort stundenlang stehen, ohne euch bewegen zu dürfen. Und wer ohnmächtig wird oder sich bewegt, wird erschossen. Aber heute scheinen die Wächter irgendwie besonders aggressiv zu sein. Und dann tritt der Anführer, der SS-Hauptsturmführer Karl Fritsch vor und schreit euch mit lauter Stimme an. In der vergangenen Nacht ist ein Gefangener aus dem Lager geflohen. Und was der Hauptsturmführer Fritsch dann sagt, das lässt euch das Blut in den Adern gefrieren. Als Vergeltung für die Flucht dieses Häftlings wird er jetzt gleich 10 andere Häftlinge auswählen, die in die Todeszelle gesperrt werden, um dort zu verhungern. Und dann geht er durch die Reihen und wählt wahllos 10 Männer aus. Du, 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 du. Und was hier vielleicht wie so ein bisschen makabres Gedankenexperiment heute Morgen wirkt, ist im Sommer 1941 tatsächlich in Auschwitz passiert. In den Reihen der Gefangenen stand damals auch ein 40-jähriger Familienvater. Sein größter Wunsch, das, was ihn am Leben hielt in diesem Lager, war es, lebend zu seinen zwei Kindern und zu seiner Frau zurückzukehren. Als aber der Hauptsturmführer auf ihn zeigte, brach alles in ihm zusammen. Und plötzlich geschah etwas, mit dem niemand gerechnet hätte und was es auch so bisher nie gegeben hatte. Ein Mitgefangener trat hervor und sagte zu dem Hauptsturmführer Fritsch: Ich möchte für diesen Häftling in den Tod gehen. Ich bin katholischer Priester und ich habe keine Familie. Zum Erstaunen der Gefangenen willigte der Hauptsturmführer Fritsch ein. Und anstelle dieses Familienvaters wurde dieser katholische Priester in die Hungerzelle eingesperrt. Und als er nach 2 Wochen immer noch nicht verhungert war, tötete man ihn durch Gift. Dieser katholische Priester hieß Maximilian Kolbe und seine Tat ist bis heute unvergessen. Der Familienvater, für den er in den Tod ging, überlebte das Grauen von Auschwitz, kam wieder zu seiner Familie und lebte weitere 54 Jahre. Er starb 1995 im Alter von 94 Jahren. Was für ein herrliches Bild für Stellvertretung. Als ich diese Geschichte gelesen habe und ein bisschen recherchiert habe, da hat das bei mir total unterschiedliche Empfindungen ausgelöst. Auf der einen Seite wurde ich richtig wütend und ich war so richtig, also fast voller Hass auf die Verursacher von so viel Leid, Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit. Alles in mir schrie nach Bestrafung, gerechter Strafe für diese Täter. Und ganz ehrlich, Todesstrafe schien mir ein bisschen zu gnädig für diese Leute. Ich habe hinterher sogar gegoogelt, ob dieser Hauptsturmführer bestraft worden ist oder nicht. Ich dachte so, der kann doch nicht einfach so davongekommen sein. Um das aufzulösen für euch, dass er nicht die ganze Zeit denkt, wie ist es? Er hat sich am Ende des Krieges, als er ein paar Mal degradiert worden ist, selber umgebracht. Gleichzeitig, als ich das so gehört habe, hat es mir wirklich den Hals zugeschnürt, vielleicht euch gerade auch so ein bisschen, ihr musstet nicht reden, vielleicht habt ihr das deswegen nicht mitgekriegt, aber mir hat es den Hals quasi so ein bisschen fast meinen Atem verschlagen, weil ich gedacht habe, wie ging es wohl diesen Gefangenen, als die dort standen und dieser Moment kam, als dieser Hauptsturmführer auf die Gefangenen gezeigt hat, was haben die wohl gedacht? Was hätte ich wohl an ihrer Stelle gedacht? Wie hätte ich mich gefühlt, wenn ich da gewesen wäre und mein Wunsch wäre es gewesen, ich möchte zu meinen Kindern und zu meiner Frau zurück, ohne zu wissen, ob das jemals möglich gewesen wäre. Aber ich hätte überlebt bis dahin und dann wäre auf mich gezeigt worden. Und dann diese mutige Tat von Maximilian Kolbe, der einem 40-jährigen Familienvater das Leben rettet dadurch, dass er sein eigenes Leben gibt. Ich habe innerlich vor diesem Maximilian Kolbe, ich habe mich innerlich vor ihm verneigt. Ja, ich habe sowas wie Hochachtung, ja, sowas wie Ehrfurcht vor ihm empfunden. Aber wisst ihr was? An das, was Jesus getan hat, kommt das nicht ran. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das, was Maximilian Kolbe getan hat, ist krass. Die wenigsten von uns, vielleicht keiner von uns, hätte das getan, was er getan hat. Und doch ist das, was Jesus getan hat, so viel mehr. Maximilian Kolbe war katholischer Priester und hatte keine Familie. Er war bereit, sein Leben aufzugeben, sein Leben. Jesus dagegen war nicht nur bereit, sein Leben aufzugeben, den Himmel zu verlassen, die Gottgleichheit aufzugeben, sondern auch seine Verbindung zu seinem Vater. Als Jesus am Kreuz hing und nur wenige Sekunden von seinem Tod entfernt war, schrie er den wohl furchtbarsten Satz in die Welt hinaus, den er sich hätte vorstellen können. Mein Gott, warum hast du mich verlassen. Es ist eine absolut ehrenwerte Sache, sein Leben für Freunde oder Gleichgesinnte zu geben. So wie Maximilian Kolbe sein Leben für einen Landsmann, für einen Leidensgenossen, für einen Mitgefangenen gegeben hat. Die Strafe für einen Mithäftling zu übernehmen, den diese Strafe aus reiner Willkür und völlig ungerechtfertigt trifft, das ist nobel, das ist ehrenwert, das ist gut. Aber es ist eine ganz andere Sache, für einen Feind sein Leben zu lassen und eine Strafe auf sich zu nehmen, die den anderen völlig zurecht trifft. Das wäre so, als wenn der Hauptsturmführer Fritsch, der Mörder von Tausenden Inhaftierten, nach dem Krieg zum Tod verurteilt worden wäre und dann dieser Familienvater gekommen wäre und an seiner Stelle die Todesstrafe auf sich genommen hätte. Das wäre unfassbar, schockierend, göttlich. Genau das hat Jesus getan. Römer 5, Vers 10. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Und das hat Jesus nicht nur für irgendwen getan, sondern für dich und für mich. Warum brauche ich Jesus? Jesus sagt seinen Jüngern und er sagt es auch uns, der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und ich weiß, als ich mich damit beschäftigt habe und darüber nachgedacht habe, als ich das selber habe auf mich wirken lassen, ich weiß, dass ich mit dieser Aussage für viele überhaupt nichts Neues sage. Im Gegenteil, ich fürchte, für manch einen hört sich das nach einer ziemlich alten Kamelle an. Wir haben uns diese gute Botschaft, dass Jesus stellvertretend für mich gestorben ist, wir haben uns an diese gute Botschaft gewöhnt. Und ich kenne das. Ich kenne das wirklich. Als Pastor habe ich das Privileg, mich sehr häufig mit dieser Botschaft zu beschäftigen. Ich darf regelmäßig sogar darüber predigen. Und doch merke ich, wie mich diese Botschaft manchmal nicht mehr trifft. Sie wird mir langweilig. Das ist so ein bisschen so wie mit einem coolen Lied, was man dann in Dauerschleife hört und irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo man sich's leid gehört hat, wo man denkt, ich kann es nicht mehr hören. Und unsere normale Reaktion auf sowas wäre ja, dass wir erstmal auf Pause drücken und sagen, komm, ich habe mir diesen Song so lange angehört, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Pause davon. Ich kann ihn einfach nicht mehr hören. Und ich befürchte, weil ich das bei mir selber kenne und sehe, dass auch der ein oder andere hier ist von euch, der sagt, naja gut, dann mache ich es halt mit dem Evangelium, mit dieser Botschaft von Jesus alle Jahre wieder und in fast jeder Predigt. Dann mache ich es mal so ähnlich wie mit so einem Song, den ich in Dauerschleife gehört habe. Ich drücke mal auf Pause. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig geworden. Das packt mich nicht mehr. Vielleicht brauche ich mal ein bisschen Ablenkung. Vielleicht muss ich mir mal ein bisschen was anderes anhören. Ich brauche andere Inhalte. Ja, vielleicht wird es dann ja wieder von ganz alleine spannend und relevant. Aber wisst ihr, ich denke, das ist ein Trugschluss. Ich habe in der letzten Woche meinen Weg ins Büro, also ins 17, wie gesagt, ich fahre meistens mit dem Fahrrad, habe ich genutzt, um per Hörbuch mir große Teile aus den Evangelien anzuhören. Das ist ein super Tipp, nur mal nebenbei. Also wenn ihr solche Strecken habt, müsst nicht immer nur den letzten Podcast hören oder so, beschafft euch ein Hörbuch von der Bibel und hört das einfach. Das ist unglaublich, wirklich richtig, richtig gut. Also es hat nämlich was, zumindest für mich, dem Wort Gottes einfach mal zuhören zu können, weil dann sitze ich nicht sofort mit dem Stift da oder einem Kommentar daneben oder so, um mehr Infos mir zu holen, sondern ich höre einfach zu. Und so war es auch bei mir. Also ich war noch guter Verkehrsteilnehmer, ich hatte auch nur ein Ding hier im Ohr. Also ich, ne, nur, dass ihr wisst, man kann das auch so machen, dass man trotzdem noch gut dabei ist. Aber ich war von meiner Vorstellungskraft mit hineingenommen. Das ist echt krass. Ich habe mich wirklich in diesem Geschehen wiedergefunden. Und dann habe ich auch in dieser Zeit die Passionsgeschichte, die Markus uns berichtet, gehört. Und ihr könnt euch denken, das war für mich nicht neu. Ich habe das schon ein paar Mal gelesen und ich kenne die auch. Und doch ging es mir beim Zuhören so ähnlich wie bei der Geschichte von Maximilian Kolbe. Ich war gepackt von dem, was dort am Kreuz geschehen ist. Und ich wusste, ich bin da nicht nur ein Zuschauer, der aus der weiten Entfernung das Ganze beobachtet. Jesus hängt dort am Kreuz und stirbt und so. Nein, ich wusste, dieser Jesus hängt da am Kreuz für mich. Ich bin der Mensch, der die gerechte Strafe für seine Schuld und Sünde tragen müsste. Ich müsste eigentlich dort hängen, in der Gottverlassenheit. Weil ich bewusst mich immer wieder von Gott distanziere und sage, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich bin der, der in vielerlei Hinsicht weit hinter dem zurückbleibt, was Gott von mir zu Recht fordert. Ich bejahe ja sogar das, was er von mir fordert. Ich habe nichts gegen die 10 Gebote. Ich sage, die sind richtig gut. Das sollte man tun. Aber ich bin nicht bereit und ich bin nicht in der Lage, sie zu tun. Ja, ich bin Sünder, keine Frage. Und wisst ihr, es gibt heutzutage so ein bisschen diese Tendenz, dass man sagt, oh, red doch nicht immer über Sünder, wir sind Sünder und so, das zieht mich so runter. Mich zieht das nicht runter, weil ich es weiß. Ich kenne mein Herz. Im Gegenteil. Wenn ich mir die ganze Zeit vorgaukeln müsste, ich bin besser als ich bin, das würde mich echt fertig machen. Aber die Diagnose der Bibel, dass ich Sünder bin, ich kann es nur bejahen. Aber ja, ich kann es nur deswegen so bejahen, weil ich weiß, da war dieser eine Jesus, der für mich stellvertretend gestorben ist und der mich nicht dabei belassen hat, der mich nicht mit der Strafe und mit dem Urteil Gottes allein gelassen hat, sondern es für mich getragen hat. Und das war beim Fahrradfahren, beim Vorlesen von diesem Evangelium wieder so präsent bei mir. Und ganz ehrlich, als ich das so wahrgenommen habe, ich konnte gar nicht anders, ich habe nicht drüber nachgedacht, sondern es war automatisch so, dass ich mich in meinem Inneren vor Jesus verbeugt habe und ihn als meinen Retter angebetet habe. Nicht stundenlang, ich musste ja auch gucken, ne, wie, aber es war wie so eine natürliche Reaktion, dass ich sagte, Jesus, womit habe ich das verdient? Du bist einfach großartig. Er, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und seht ihr, es war nicht die Pause vom Wort Gottes oder die Beschäftigung mit anderen so tollen Dingen. Nein, es war diese gute alte Botschaft, die ich schon 1000 Mal gehört habe, die Gottes Geist in mir wieder neu lebendig gemacht hat. Es war eben nicht weg davon, sondern hin. Es war das Hören auf das Wort Gottes, das der Heilige Geist benutzt hat, um in mir die Liebe zu Jesus wieder anzufachen. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Und ich kann dir nur ganz, ganz viel Mut machen, wenn du merkst, diese Botschaft, sie langweilt mich. Dann ist das erstens ein super Zeichen dafür, dass du Sünder bist. Und zweitens kann ich dir nur empfehlen, hin zum Wort Gottes. Vielleicht mal ein bisschen anders, als du es gewohnt bist. Du musst ja nicht unbedingt sofort eine Predigt reinpfeifen. Manchmal ist es viel besser, du hörst einfach auf das Wort Gottes. Aber lass es auf dich wirken und lass auch den Heiligen Geist genau das gebrauchen, um in dir wieder diese Liebe zu entfachen. Also, warum brauche ich Jesus? Weil er stellvertretend für mich gestorben ist und mich dadurch freigekauft hat. Aber es gibt einen weiteren Grund in unserem Text. Jesus kam, um dir zu zeigen, wie du leben sollst. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich finde diese Situation, die Markus uns da berichtet, total bizarr. Ich finde die wirklich total strange. Eben noch hat Jesus das 3. Mal von seinem Leiden und Sterben geredet. Und dann kommen Johannes und Jakobus, 2 Jünger, die mit Petrus zusammen zu dem innersten Kreis der 12 gehörten. Und bitten ihn um die besten Positionen in seinem Königreich, um die Ministerposition. Also ich finde das geschmacklos, deplatziert, komplett daneben, wirklich. Und es wird noch besser, Matthäus berichtet nämlich in seinem Evangelium ebenfalls von diesem Ereignis und der gibt uns wie so häufig noch ein paar mehr Details. Und das macht die Situation, ehrlich, für mich noch verstörender. Matthäus schreibt nämlich, dass es gar nicht in erster Linie Jakobus und Johannes waren, die kamen, sondern ihre Mutter. Ihre Mutter mit ihren Söhnen zusammen. Also was muss das für ein Muttertier sein, die für ihre erwachsenen Söhne bei Jesus Postensicherung betreibt. Unverständlich für mich, ehrlich. Gut, ich bin keine Mutter, ich bin nur Vater, aber vielleicht ticke ich da auch anders, aber irgendwie, ich kriege das, das finde ich total bizarr. Und ich finde es so cool, dass die Bibel so offen darüber berichtet. Die macht da keinen Hehl. Sowas hätte ich als erstes rausgestrichen, wenn ich da irgendwie geguckt hätte, dass ich mir es ausgedacht hätte oder so. Als erstes. Ich finde das total merkwürdig. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die drei davon ausgingen, Jesus würde jetzt nach Jerusalem gehen, um dort sein irdisches Königreich aufzurichten. Mit anderen Worten, die Römer aus dem Land zu vertreiben, neues Königreich aufzubauen, wie damals unter David, dem großen König von Israel, und dann wieder das Großreich Israel zu installieren. Das war wahrscheinlich ihre Denke. Und dann dachten sie sich, na gut, wir sind kurz vor Jerusalem, jetzt müssen wir ja mal sehen, dass die neuen Posten vergeben werden. Und dann, bevor Petrus uns zuvorkommt, den Jesus ja offensichtlich so ein bisschen als Leiter da auserkoren hat, vielleicht sollten wir, vielleicht kam die Mutter auf die Idee, komm Jungs, wisst ihr, wir müssen mal gucken, dass ihr da in eurer Zukunft auch die Rente abgesichert habt und so weiter. Jetzt gucken wir mal, dass wir das absichern. Ich verstehe es nicht, aber sie tun es. Sie gehen auf die Knie, Meister, wir haben eine Bitte an dich. Kannst du uns bitte rechts und links von dir die Ministerposten geben? Das ist für mich politisches Kalkül, Machtgehabe in Reinkultur. Wirklich in Reinkultur, wo ich denke, so, das kann doch nicht wahr sein. Jesus nimmt ihre Bitte zum Anlass, also ich sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Sondern er sagt, wisst ihr eigentlich, worüber, was ihr da bittet? Und er macht ihnen eigentlich deutlich, ihr habt überhaupt keine Ahnung, worüber ihr da redet. Kennt ihr das? Also ich kenne das häufiger, ich war selber so, deswegen darf ich das erzählen. Wenn man Heranwachsender ist, Teenager, man denkt ja, man hat die Welt verstanden, oder? Also ich war so drauf, ich war wirklich so drauf. Meine Kinder haben das offensichtlich ein bisschen geerbt. Und dann denke ich manchmal so, was die raushauen, so nach dem, ja, wir wissen genau, wie das läuft. Und so, du hast gar keine Ahnung. Du hast gar keine Ahnung, wovon du da gerade redest. So war das. Da kamen die Teenager Johannes und Jakobus mit ihrer Mutter, die war offensichtlich auch noch Teenagerin, und fragt nach etwas, wo schlicht, sie hatten keine Ahnung, wonach sie fragten. Und Jesus sagte, könnt ihr den Kelch trinken? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Mit anderen Worten, könnt ihr dieses Leid, das, was auf mich zukommen wird, das, was ich für euch trage, könnt ihr das tragen? Und die Antwort, ja, können wir. Ich glaube, an Jesu Stelle, nach 3 Jahren, ich hätte gesagt, wisst ihr, Kollegen, ich suche mir nochmal wen anders. Ich glaube, ich fange nochmal von vorne an. Also, ihr habt es echt nicht geblickt. Ihr habt keine Ahnung. Sie dachten wahrscheinlich, Jesus meint, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen, gibt es ein bisschen Widerstand gegen die Römer. Aber Jesus hat ja einen Sturm gestillt und Dämonen ausgetrieben. Also der muss halt so ein bisschen Hokuspokus machen und dann läuft das schon. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen Widerstand aushalten, so wie du, Jesus. Das können wir schon auf uns nehmen. Das gehen wir ein. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Aber Jesus spricht von was ganz anderem, was die nicht blicken, nämlich von dem, was er dort erleiden wird, was er am Kreuz tragen wird. Und er sagt ihnen prophetisch dann auch, was sie wahrscheinlich in dem Moment auch nicht verstanden haben, ja, ihr werdet tatsächlich denselben Kelch, dieselbe Taufe, damit werdet ihr getauft, nicht in derselben Dimension, sie werden nicht für uns stellvertretend ans Kreuz gehen, aber sie werden für Jesus stellvertretend für seinen Namen sterben. Jakobus wurde geköpft. Und Johannes später auf eine einsame Insel verbannt, um dort zu sterben. Ja, später sind sie tatsächlich für Jesus als Märtyrer gestorben. In dem Moment haben sie nichts verstanden. Und dann die anderen Jünger. Die haben die Aktion natürlich mitbekommen. Also ich meine, wie soll es auch anders sein? Und die sind so richtig verärgert. Und ich kann das so nachvollziehen. So ein Verhalten ist schlicht asozial. Es ist einfach asozial, auf die Art und Weise sich Machtposten sichern zu wollen, an anderen vorbei, wer zuerst kommt, mal zuerst, so nach dem Motto, und Hauptsache, wir sind vorher dran. Das finde ich so richtig daneben. Ich kann das total nachvollziehen, dass die sich richtig geärgert haben und wahrscheinlich auch innerlich gedacht haben, wenn ich dich erwische gleich, pass mal auf, wenn Jesus nicht hinguckt, ey, dann setzt was. Und Jesus merkt das und er trommelt alle zusammen und sagt daraufhin, eine ganz wichtige Lektion. Er sagt, Leute, bei euch, als meinen Nachfolgern, muss es anders laufen, als es normalerweise in der Welt läuft. Da geht es darum, ja. Wie kann ich Macht, Einfluss und so weiter sichern? Wie kann ich sozusagen meine Position sichern? Wie kann ich schnell dahin kommen? Ellbogenmentalität. Wer zuerst kommt, mal zuerst und so weiter. Nein, bei euch muss es anders sein. Wer ganz oben dabei sein will, muss bereit sein, ganz unten den Dienst für alle zu übernehmen. So soll es bei euch sein. Aber Jesu Aussage ist noch weitreichender. Klar, das konkrete Beispiel ist hier Macht, Position, Einfluss. Aber im Grunde sagt er etwas, was ganz generell gilt, nämlich, wie ihr miteinander lebt und leben sollt, wie ihr miteinander umgehen sollt, das seht ihr bei mir, Jesus. Ich, Jesus, bin für euch das Vorbild. Und das heißt, wenn ich euch geliebt habe, dann sollt auch ihr euch untereinander lieben. Wenn ich euch vergeben habe, dann sollt auch ihr euch untereinander vergeben. Wenn ich euch gedient habe, dann sollt ihr euch auch untereinander dienen. Wenn ich für euch gelitten habe, seid bereit, auch gegenseitig eure Last zu tragen und für mich zu leiden, wenn nötig. Wenn ich bereit bin, für euch beim Vater einzustehen, dann seid auch ihr bereit, für mich bei den Menschen einzustehen. Wozu brauche ich Jesus? Ich brauche Jesus, um zu wissen, wie ich als sein Nachfolger leben soll. Er zeigt uns, wie wir leben sollen. So, und das ist jetzt der Punkt, wo wir oft sagen, alles klar, haben wir verstanden, wir machen das Buch zu, haben wir kapiert, Stellvertretung und so weiter, müssen wir uns vielleicht auch mal wieder geben, wie auch immer. Und ja, Jesus zeigt uns, wie wir leben sollen und peng, lass uns nach Hause gehen. Aber ich glaube, wenn wir das tun, übersehen wir einen Punkt, der so wichtig ist. Und das ist mein letzter Punkt, warum wir Jesus brauchen. Ja, Jesus kam, um stellvertretend für uns zu leiden und zu sterben. Und er kam als Vorbild für uns, keine Frage. Aber Jesus sagt noch etwas anderes in Vers 45. Er sagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus kam, um dir zu dienen. Wenn man sich diese Aussage auf der Zunge zergehen lässt, ist das, wie ich finde, eine krasse Aussage. Nicht du sollst ihm dienen, sondern er dient dir. Jesus, unser Diener, klingt so ein bisschen sandig im Getriebe, oder? Das ist in der Regel nicht, wie wir über Christsein denken, oder? Wir meinen doch eigentlich so oft, dass es genau andersrum ist. Also wir dienen Jesus und dann tut er was für uns. Aber Markus 10, Vers 45, die Aussage, die Jesus hier tut, will uns dazu ermutigen, dass wir an dem Punkt umdenken. Was damit sicher nicht gemeint ist, ist, dass wir Jesus herumkommandieren und ihm sagen, was er gefälligst für uns zu tun hat. Wir beteilen nicht die Befehle an ihn aus und erwarten, dass er uns Gehorsam zu leisten hat. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. In dem Sinne ist Jesus nicht unser Diener. Aber was es bedeutet, ist, dass Jesus uns das gibt, was wir brauchen. Ja, dass er uns alles gibt, was wir brauchen. Ja, dass er es uns in dem Sinne, dass er uns damit bedient. Das Wort, das da steht, meint eigentlich einen, der am Tisch dient, der die Dinge bringt zum Tisch, die wir brauchen. Und ich glaube, an dem Punkt lohnt es sich nochmal genau hinzuhören, weil ich bin davon überzeugt und ich entdecke das bei mir selber mehr und mehr. Ich glaube, dass diese Wahrheit in vielerlei Hinsicht der Schlüssel dafür ist, mit dem sich das Leben als Christ mit all seinen Wundern, mit all seiner Schönheit erschließt. Diese Wahrheit. Jesus hat seine Jünger und auch uns in seine Nachfolge gerufen und diese Nachfolge ist radikal. Keine Frage, du liest das Markus-Evangelium, du liest alle Evangelien und du denkst so, wow, krass, das ist radikal. Jesus nachzufolgen ist nicht ein religiöses Hobby, eine fromme Freizeitbeschäftigung, der ich am Sonntag und vielleicht einmal in der Woche nachgehe. Nein, Jesus ruft uns zu radikalem Gehorsam ihm gegenüber auf und zwar unser ganzes Leben, alles. Aber hier macht Jesus deutlich, radikaler Gehorsam ihm gegenüber ist nicht eine Frage, ob ich zuerst ihm diene, sondern es geht darum, dass er zuerst mir dient. Jetzt sagst du vielleicht als bisschen Bibelkenner oder so, ja, aber es gibt doch in der Bibel ganz viele Aussagen, dass wir Diener Jesu sind. Und ja, das stimmt, absolut. Aber wie so oft ist die Reihenfolge alles entscheidend. Denn das, was Jesus von dir und von mir fordert, ist schlichtweg unmöglich, es sei denn, Jesus dient dir und mir zuerst. Es ist nicht möglich, dass du aus dir heraus den Weg Jesu gehen kannst. Wenn du dich mit dem christlichen Glauben beschäftigst und du meinst, oh ja, ich muss da quasi ein bisschen umdenken, muss mir ein bisschen am Riemen reißen und dann kriegen wir das schon hin. Die Ethik von Jesus finde ich attraktiv und toll. Das praktiziere ich jetzt. Kann ich dir sagen, du wirst nicht als Christ leben können, aus dir heraus. Unmöglich. Dass du anderen selbstlos dienst, Gott liebst, deinen Nächsten liebst, ja sogar deine Feinde liebst, du kannst es gerne mal einen Tag probieren. Du wirst es nicht schaffen aus dir heraus. Es ist unmöglich, dass du die Schätze und Güter dieser Welt und ihre Wertmaßstäbe gegen die Schätze im Himmel und Gottes Wertmaßstäbe eintauschen willst. Es sei denn, Jesus dient dir, indem er dir die Kostbarkeit des Himmels zeigt und aufschließt, indem dir das real wird. Es sei denn, Jesus dient dir zuerst. Und zwar so, dass er dich mit seiner Liebe beschenkt. Dass er dir die Hoffnung auf die zukünftige Welt gewiss macht und dass er dir immer wieder Vertrauen und Glauben schenkt, dass er dich immer wieder zurückholt, dass er dir seine Liebe immer wieder zeigt und nicht nur zeigt, sondern sie real für dich wird. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet schlicht, dass jeder von uns, um Christ zu werden und um Christ zu sein, Jesus jeden Tag neu vertrauen muss, dass er dir alles, ich sag's nochmal, dass er dir alles, was du für ein Leben in seiner Nachfolge brauchst, schenken wird. Das bedeutet es. Dass wir Jesus jeden Tag neu vertrauen müssen, dass er uns alles das gibt, was wir für ein Leben in seiner Nachfolge brauchen. Bitte ihn darum und er will dir damit dienen. Manchmal denken wir, dass Wachstum und Reife in der Beziehung zu Gott bedeutet, dass wir irgendwie unabhängiger von Gottes Versorgen werden. Dass wir selber für unsere Bedürfnisse sorgen können. Das, was wir von unseren Kindern so sehr erhoffen, dass sie selbstständig werden, dass sie selber für sich sorgen können. Aber bei Gott ist an dem Punkt ist das genau andersherum. Wenn wir als Christ wachsen, dann werden wir abhängiger von Gott. Und wir werden uns immer bewusster, wie bedürftig und abhängig wir von ihm in allem sind. Warum brauchst du Jesus? Warum Jesus? Damit er stellvertretend für dich leidet und stirbt? Ja. Damit er dir zeigt, wie du leben sollst? Ja. Und damit er dir alles gibt, was du für ein Leben in seiner Nachfolge brauchst. Als die Jünger von Jesus sich schon mal einmal darüber gestritten hatten, wer von ihnen denn jetzt der Coolste im Haus ist, ja, der Einflussreichste, Beste, Größte, hat Jesus ein Kind gerufen, hat es auf den Arm genommen und gesagt, guck mal, so müsst ihr werden. Warum? Warum ein Kind? Sind Kinder die besseren Menschen? So frei nach Herbert Grönemeyer und so, ja, Kinder an die Macht? Nee, wer Kinder hat, weiß das. Ja? Sind nicht die besseren Menschen. Das ist eingebaut, dieses Sündersein. Sind sie nicht. Aber warum? Warum ein Kind? Ein Kind hat keinen Status und keine Position. Damals erst recht nicht in der Gesellschaft. Da gab es keine Kinderrechte oder sonstiges. Und Kinder leben im Normalfall, wenn alles gut läuft, in Abhängigkeit zu ihren Eltern. Sie vertrauen darauf, dass ihre Eltern ihnen alles geben werden, was sie zum Leben und Wachsen brauchen. Und darin sind sie glücklich und zufrieden und entspannt. Deshalb wie ein Kind. Was brauchst du gerade, um Jesus heute radikal und konsequent und glücklich und zufrieden nachzufolgen? Was brauchst du? Sag es ihm. Und wenn er als der weise Vater denkt, das ist, was du brauchst, wird er dir damit dienen. Amen.